lag ich bei uns in Elmendingen auf einem Hügel, auf dem Feld, so ab 12 Uhr, halb eins. Und wer so ein bisschen in den Nachrichten geguckt hat, da ist gerade der Perseiden-Sternflug oder wie man das auch nennt. Ich kenne mich wenig aus, aber auf jeden Fall sind Sternschnuppen zu sehen. Das fand ich reizvoll. Und ich habe mich in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen mal mit dem Thema Sternen und Galaxien auseinandergesetzt. Und da wird man ziemlich ehrfürchtig, wenn man diese Dimensionen auf einmal begreift, wie klein wir eigentlich sind. Und wenn wir dann hier das Lied singen, und klein vor dir ist selbst der Sterne Zahl. Ich nenne mal ein paar Zahlen. Also wir sind ja in der Galaxie, die wird Milchstraße genannt. Und innerhalb unserer Milchstraße gibt es 200 bis 300 Milliarden Sterne. Also Sterne, die selber Sonnen sind, die selber Licht absondern. Also 200 bis 300 Milliarden Sonnen gibt es um uns herum in unserer Galaxie. Und dann geht man aber davon aus, dass es darüber hinaus nochmal 200 bis 300 Milliarden Galaxien gibt, die wiederum auch Milliarden von Sternen beinhalten. Das heißt, man kann die 300 Milliarden mal 300 Milliarden multiplizieren miteinander. Was sind das für Zahlen und Dimensionen? Und dann die Textzeile, und klein vor dir ist selbst der Sterne Zahl. Was für eine Dimension, was für eine Größenordnung, die da einem bewusst wird, beziehungsweise bewusst ist eigentlich relativ, weil eigentlich bewusst werden kann man sich dessen gar nicht, weil es so unglaublich groß ist. Es gibt Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass es mehr Sonnen gibt als Sand auf der Erde. Mehr Sonnen gibt als Sandkrümel auf der Erde. Also für mich ist das nicht fassbar. Aber wenn ich das dann in Relation zu meinem Leben stelle, zu meinem Zeitabschnitt, den ich lebe, wie unglaublich groß ist Gott? Wie unglaublich groß muss dieser Gott sein, der da drüber ist, der darüber verfügt, der die Dinge in Wirklichkeit ruft? Was du anschaust, das wächst. Je nachdem, womit du dich beschäftigst, nimmt das Raum in deinem Denken, in unserem Denken ein und es wächst. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Meine Frau und ich, wir sind vor 2 Jahren aus Sachsen hergezogen. Ich komme eigentlich aus Berlin, meine Frau aus der Nähe von Stuttgart. Haben in Sachsen bei Jugend mit einer Mission 2 Jahre gearbeitet. Und da haben wir in einer Wohnung gewohnt, die Bestandteil einer Villa war. Und wir hatten einen aus meiner Sicht sehr anstrengenden Vermieter gehabt. Der war einfach kompliziert. Und obwohl ich mit ihm nie aneinander geraten bin, hat es mir gereicht, was mir die anderen Mitbewohner oder auch Mieter in diesem Haus über diesen Vermieter erzählt haben. Es hat mir gereicht, dass sie mir ihre Horrorgeschichten erzählt haben, wie sie mit ihm aneinander geraten sind und schon heftige Streitgespräche geführt haben und sich teilweise gegenseitig angebrüllt haben. Und das hat mir gereicht, um in ein ähnliches Denken hineinzukommen und auch über diesen Mann eigentlich auf eine Art und Weise zu denken, die unglaublich voreingenommen war. Und in meinem Kopf sind schon so diese inneren Dialoge entstanden, dass ich dachte, wenn der mir mal so blöd kommt, dem komme ich noch viel blöder. Und ich wüsste, was ich dem um die Ohren hauen würde. Und wenn er das und das machen würde, dann würde ich so und so reagieren. Und dann würde er erstmal in die Röhre schauen. So in der Art waren die Dialoge, die in mir drin waren. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist wie Gift in meinem Herzen und meiner Gedankenwelt gewesen. Und mein ganzes Denken, obwohl ich mit dem Mann noch keinen Konflikt hatte, und die Gespräche, die ich hatte, waren gute Gespräche gewesen, sachlich und soweit freundlich, wie es halt machbar war. Aber real vorgefallen ist zwischen uns beiden nie etwas. Und dennoch war mein Denken und mein Herz über diesen Mann völlig vergiftet. Und ich habe irgendwann gemerkt, wie schlecht mir das tat. Dass jedes Mal, wenn ich ihn sah oder jedes Mal, wenn ich nur im Gespräch auf ihn kam, sofort bei mir so eine Schublade aufging und eine Latte von Gedanken, von Eindrücken, von Empfindungen plötzlich da war. Und ich habe gemerkt, wie das mein eigenes Denken vergiftet hat. Und mir ist das irgendwann so bewusst geworden, wo ich das Empfinden hatte, dass Gott mich drauf stößt und sagt, hey, wie, was nimmst du dir da eigentlich raus? Was nimmst du dir da eigentlich raus, über jemanden, den du kaum kennst, mit dem du selber nie aneinander geraten bist, so zu denken? Und dann war das für mich so ein Prozess, wo ich angefangen habe, okay, ich will anders denken. Und dann ging es los, dass ich, wenn diese Gedanken kamen, bewusst gegen angebetet habe und diesen Mann gesegnet habe und das Gute über ihm ausgesprochen habe, was ich wahrgenommen habe, aber auch das Gute über ihm ausgesprochen habe als Fürbitte, dass Gott ihm Gutes widerfahren lässt. Und so wurden aus meinen Giftgedanken Gebets- und Segnungsgedanken, die sich mit der Zeit kultiviert haben, die mit der Zeit sich gefestigt haben. Und das war am Anfang nicht einfach, das war am Anfang eine Herausforderung, weil ich ja viele andere Gedanken in meiner Schublade hatte, die ich als ein großes Aber gegenüber jeden anderen Gedanken stellen konnte. Aber ich fing an, diese Gedanken bewusst anzugehen, zu sagen, ich will so nicht denken. Ich will nicht, dass diese Gedanken Macht über mich haben und mein Denken und mein ganzes Empfinden gegenüber einer Person so vergiften. Und letztendlich war es für mich eine Erfahrung mit Gott selber, dass er derjenige war, der meine Gedanken verändert hat, der etwas in mir angestoßen hat, dass ich nicht mehr Gefangener meiner eigenen Giftgedanken war, sondern er mich freigemacht hat, dazu zum Segen für jemand anderen zu werden. Das ist jetzt über 1,5 Jahre schon her, aber gerade vor ein paar Wochen hat meine Frau und ich wieder so eine Situation gehabt. Da waren wir über ein Ehepaar immer wieder im Gespräch, wo wir auch gemerkt haben, die Gedanken, die wir über sie haben, es gibt da zig Gedanken, die man da haben kann, Kindererziehung und wie sie ihren Haushalt fühlen und tralala. Man kann ja lauter Sachen finden, worüber man sich aufregen kann bei anderen Menschen. Kennt ihr bestimmt hoffentlich auch. Auf jeden Fall hatten wir lauter Gedanken, wo wir gemerkt haben, das tat uns nicht gut im Umgang mit diesen beiden, die eigentlich unsere Freunde auch waren. Und dass wir Gedanken zugelassen haben, die nicht segensvoll waren, sondern die sie festgelegt haben auf eine Sache, die uns in dem Fall ein Dorn im Auge war. Und da war es der gleiche Prozess, wie es da 2 Jahre vorher erlebt habe, dass es die Herausforderung war, wir wollen umdenken. Wir wollen Segen sein. Wir wollen nicht die Richter sein, steht uns nicht zu, sondern wir wollen diejenigen sein, die andere segnen. Und durch das, was wir sagen und das, was wir denken, ihnen zum Segen werden. Ich nenne mir noch ein paar andere Beispiele, um uns damit reinzunehmen. Wenn ich mir pausenlos Sorgen über alle Eventualitäten des Lebens machen würde, dann bestimmen Sorgen meinen Alltag. Also von noch mehr Sorgen kommt nicht noch mehr Sicherheit oder noch mehr Ruhe hinein, sondern wenn ich mir viel Sorgen mache und noch mehr Sorgen mache, dann werde ich auch noch mehr Anhaltspunkte finden zum noch mehr Sorgen machen. Und ich kann Vorsorgen treffen ohne Ende, sei es Versicherungen oder irgendwelche anderen Absicherungen, aber meine Sorgen werden nicht weniger dadurch. Oder wenn ich pausenlos auf das schaue, was andere haben, dann wächst Unzufriedenheit in mir. Dann wächst in mir der Neid oder ich kann anderen etwas nicht gönnen. Oder ich kann nicht zufrieden sein mit dem, was mir zugebilligt ist. Oder wenn ich lauter Modekataloge durchblätter, dann kreisen meine Gedanken um Mode, um schöne Frauen, um Schönheitsideale, um mein eigenes Aussehen im Spiegel. Und es dreht sich alles um das, was Äußerlichkeiten ist. Oder wenn ich ständig Klatschzeitung lese, dann kreisen meine Gedanken um Klatsch. Klatsch und Tratsch, andere Sensationen. Und ich werde sogar noch sensibel dafür, was an Klatsch und Tratsch in unserer Gemeinde vielleicht da ist. Es fängt in mir an zu wachsen, es nimmt Raum ein und ich fange vielleicht irgendwann an, selber so zu reden. Ich ertappe mich dabei, dass ich selber anfange, so zu reden. Oder wenn ich viel bei Facebook, WhatsApp oder Twitter und was es da alles gibt, meine Gedanken darum kreisen, dann geht es immer darum, was kann ich als nächstes Tolles über mich preisgeben? Was habe ich Tolles erlebt? Was für einen tollen Urlaubsort habe ich gehabt? Welche coole Party war ich? Aber ich fokussiere mich auf das, was könnte ich nach außen hin präsentieren? Was ich anschaue, das wächst. Oder wenn ich sehr darauf bedacht bin, dass das, was andere von mir sehen, nur das Beste und das Vorzeigbarste, die schönste Fassade repräsentiert, dann wird mein Innenleben dahinter verkümmern, weil ich nur auf das Äußere bedacht bin, auf das, was nach von außen her sichtbar ist. Mein Fokus wird dann sein, was sehen andere an mir. Denn was wir anschauen, das wächst. Ich kehre das Ganze mal komplett um. Wenn ich beharrlich das Gute in meinem Nachbarn suche, der sowas von übelst nervig ist und sowas von penibel ist, ich habe keinen Nachbarn, der so ist, aber wenn es vielleicht so bei euch ist, dann werde ich immer fündig werden und immer noch einen Anstoß finden, der ihn noch nerviger und noch grantiger in meinen Augen erscheinen lässt. Aber wenn ich anfange, über ihm das Positive auszusprechen und bewusst das Positive in ihm suche, dann entdecke ich vielleicht etwas, dass ich merke, ich mag ihn vielleicht irgendwann sogar. Oder ich entdecke vielleicht auch, der ist mir viel ähnlicher, als ich dachte. Oder wenn ich aufhöre, schlecht zu denken und zu reden und stattdessen beginne, das Gute am anderen bewusst hervorzuheben, mich in so ein Gespräch gar nicht erst einklinke, sondern sage, hey, man kann es auch so sehen. Man kann die Person auch so und so sehen. Oder Worte der Wertschätzung und des Segens ausspreche. Der schöne Nebeneffekt ist, dass Leute gerne meine Gegenwart suchen, weil sie merken, ich bin jemand, der sich positiv über andere Leute äußert und nicht die ganze Zeit über das meckert. Oder wenn ich das Positive oder die Stärken, das Gute in meinem Ehepartner suche, ich werde fündig werden. Weil was ich anschaue, das wächst. Und wenn wir als Ehepartner es dann noch schaffen, das unserem Gegenüber wertschätzend auszudrücken, dann haben wir uns was richtig Gutes getan. Und das war nicht mal so aufwendig. Weil, was ich anschaue, das wächst. Oder all die, wir hier Brüdern, Schwestern, Schwiegereltern haben, Eltern haben, wenn ich mir auf das meinen Fokus lege, was ist gut an meiner Familie, dann werde ich auch noch mehr Gutes entdecken. Oder ich werde mindestens einen Punkt finden, wo ich sage, neben allem Schlimmen und Schwierigen vielleicht, ich kann dankbar für das und das sein. Und genauso, wenn ich mir regelmäßig Zeit fürs Bibellesen nehme, dann kreisen meine Gedanken um Gottes Wort. Was ich anschaue, das wächst. Und ich glaube, so ist es in allen Bereichen. Wenn ich mir Gottes Gegenwart bewusst mache im Alltag durch kleine Erinnerungen, sei es ein Zettel am Spiegel oder Zettel am Kühlschrank, was auch immer, aber dieses mir bewusst mache und meine Gedanken dadurch präge, meine Aufmerksamkeit davon prägen lasse, dann wächst da etwas in mir. Also wir könnten die Liste sicherlich noch ewig weiterführen und ihr könntet eure Liste sicherlich auch noch ewig weiterführen. Aber es geht bis in unsere deutsche Redensart hinein, dass es Begriffe gibt wie wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Oder du bist, was du isst. Oder die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, vom Zauberlehrling. Also die Dinge, die ich in mich hineinlasse, die strömen auch irgendwo von mir aus. Der Text, den ich heute gern zum Ausgangspunkt nehmen möchte, steht in Philipper 4, Vers 8 und 9. Und da heißt es von Paulus, ich schaue mal, ob die Folie kommt, genau. Da heißt es, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Richtet eure Gedanken auf das, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Der Zusammenhang ist, dass Paulus gerade ein paar Verse vorher gesagt hat, da ruft er zwei Frauen auf und sagt, hey, vertragt euch miteinander, legt euren Streit bei. Er sagt nicht, du hast Recht und du hast Unrecht, sondern er sagt, legt euren Streit bei. Wir haben doch gemeinsam fürs Evangelium gekämpft, sagt er dann weiter. Lasst euch dadurch nicht hindern. Legt euren Streit bei und geht weiter. Und dann die Folgeverse, dann kommt dieser berühmte Vers, dieses freut euch und abermals sage ich euch, freut euch alle Zeit. Und dann fließt es über in diesen Text hier. Was ich an diesem Text so genial finde, ist, dass er auf eine ganz einladende, aber dennoch klare Art und Weise auf den Punkt bringt, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Da steht nichts von in der Toraschrift lesen oder beten, hat auch alles seine Berechtigung, ist ganz wichtig, ein Kernmerkmal, aber er nennt hier ganz praktische, klare Verhaltensweisen, wie wir miteinander umgehen sollen. Es ist für mich wie eine Anleitung zum Christus ähnlicher werden. Richtet eure Gedanken auf. Ich möchte jetzt Stück für Stück einfach diese Verse durchgehen. Was du anschaust, wächst. Da heißt es jetzt, ich nehme diesen ersten Punkt auf, richtet eure Gedanken auf. Wenn man es übersetzen würde, könnte man auch sagen, betrachtet oder beschäftigt euch mit. Also man könnte statt richtet eure Gedanken auf auch sagen, betrachtet eine Sache eingängig oder beschäftigt euch mit den und den Dingen. Also richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Paulus nimmt es hier gar nicht für wichtig, nochmal hier ins Detail zu gehen, weil er an Christen schreibt. Also er setzt voraus, dass sie wissen, was gerecht, achtenswert und rein ist. Und er geht gar nicht ins Detail, was das im Einzelnen ist, weil er sagt, hey, ihr seid eine Gemeinde, ihr wisst doch, was gerecht, achtenswert und rein ist. Ich muss es euch nicht nochmal erklären. Von daher, er sagt, richtet eure Gedanken auf. Aber das Interessante ist, dass Paulus sehr wohl die Notwendigkeit sieht, die Leute daran zu erinnern und erneut aufzufordern. Zu erinnern und erneut aufzufordern, sich wieder neu darauf zu besinnen, sich neu wieder zu fragen, worauf richte ich eigentlich meine Gedanken? Sind diese Dinge wahr, über die ich nachdenke? Sind die Dinge achtenswert? Sind sie gerecht? Sind sie rein? Sind sie vorbildlich? Sind sie lobenswert? Für mich sticht immer wieder dieser Anfang raus, dieses richtet eure Gedanken auf. Paulus erinnert auf eine ganz simple Art und Weise, wie Christus Nachfolge, wie Heiligung im Praktischen aussehen kann. Wähle aus, worauf du deine Gedanken richtest. Entscheide, worauf du deine Gedanken richtest, was Raum haben soll. Und letztendlich betrifft es uns alle. Jeder ausnahmslos in diesem Raum, uns alle. Es liegt an dir und mir, worauf ich meine Gedanken lenke, was ich betrachte. Welche Gedanken ich fördere und füttere in meinem Leben. Oder auch welche Gedanken ich bewusst zurückschneide. Was ich anschaue, das wächst. Und ich glaube, wir betrügen uns dann auch manchmal selbst, wenn wir meinen, dass es ja nur Gedanken sind. Weil die Gedanken sind die Dinge, die anfangen in uns Macht einzunehmen. Die uns anfangen zu diktieren. Die irgendwann auch unsere Zunge diktieren in dem, was wir sagen, in dem, was wir tun. Und ich glaube auch, dass wir uns selber betrügen, wenn wir meinen, es ist alles mit einem lieben Gebet gemacht. Es ist mehr. Es braucht dieses ein Stück weit drum kämpfen. Wie Paulus es sagt, er bezwingt seinen eigenen Körper mit seinen Fäusten und schlägt auf ihn ein. Das sagt er bildlich, weil er möchte, dass sein Leben und sein ganzer Körper, sein ganzes Sein der Sache verschrieben ist, die Christus ist. Was du anschaust, das wächst. Es gibt in der Seelsorge einen ganz zentralen Begriff und den finde ich so wunderbar, der kommt so in der Bibel nicht vor, aber er spielt den Ball immer wieder mir zurück in all den Dingen, die mir im Leben vielleicht widerfahren sind. Und das ist der Begriff der Selbstverantwortung. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Niemand kann mir das abnehmen. Gott ist nicht für dich verantwortlich. Du bist für dich selber verantwortlich in dem, was du tust. Ich nehme mal ein paar Beispiele, damit es plastisch wird. Adam und Eva, die sind für ihr eigenes Handeln selbst verantwortlich. Sie haben die Wahl getroffen zu sagen, wir nehmen von der Frucht, wir kosten sie, wir stellen uns gegen das, was Gott gesagt hat. Wir sind selbst für das verantwortlich, was wir tun. Oder das Volk Israel, was immer wieder im Ungehorsam gegen Gott gelebt hat. Sie sind selbst verantwortlich für das, was sie tun. Hananias und Sapphira, die beide einen Teil des Geldes dann doch irgendwie wegschmuggeln und sie tragen die Verantwortung. Judas trägt die Verantwortung. Oder Jesus, ein Glück, er trägt die Verantwortung. Ja, er trägt die Verantwortung, die eigentlich hätte bei uns liegen müssen. Aber er trägt selbstverantwortlich diese Entscheidung und geht ans Kreuz. Trägt meine und deine Schuld. Er hätte nicht müssen, aber er wollte, weil es um dich und mich ging. Also niemand nimmt dir die Verantwortung. Egal, was ich getan habe, egal, wer mich verletzt hat, mir etwas schuldet, meine Träume oder mein Leben vielleicht zerstört hat, völlig egal, wie ich damit umgehe, das bleibt bei mir. Es bleibt bei mir, was ich mit meinem Leben mache. Es bleibt bei mir, was ich mit den Scherben vielleicht in manchen Lebensbereichen in meinem Leben mache. Den Ball nimmt mir keiner ab. Der Ball wird immer in meinen Händen bleiben. Und wie du damit umgehst, wie ich damit umgehe, da wird immer die Verantwortung bei mir bleiben. Ich kann mich ins Schneckenhaus zurückziehen und verkriechen oder ich kann mich dem stellen. Ich kann anderen die Schuld für meine Situation zuschreiben oder ich trete in die erste Reihe und sage, ich möchte, dass mein Leben sich verändert, dass meine Gedankenwelt sich verändert. Ich möchte heil werden, wo ich verletzt worden bin. Ich kann meine Schuld ans Kreuz tragen, ich kann sie aber auch die ganze Zeit mit mir rumtragen. Ich kann Gott die Schuld an allem geben oder ich kann mich auf den Weg machen, Gott nochmal ganz neu kennenzulernen. Ich kann Gott die Schuld an allem geben oder ich mache mich neu auf den Weg und lerne Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennen, weil er vielleicht so ganz anders ist, als ich es bisher dachte. Du kannst auch sagen, es war nur einmal ein Ausrutscher oder du kehrst zu Gott und Menschen um und bekennst deine Schuld. Und erlebst, dass die Vergebung zugesprochen werden kann. Ich bin verantwortlich für mich selbst. Und niemand nimmt das mir ab. Und das Wunderbare ist, dass das nichts Erdrückendes ist. Es klingt ja erstmal erdrückend. Im Gegenteil. Es ist eine wunderbare Zusage Gottes an uns, dass er mir und dir zutraut, du kannst das. Ich lege dir diesen Ball in die Hand. Ich lege dir diesen roten Wollfaden, der den roten Lebensfaden im Leben spinnt. Ich lege dir den in die Hand und du hast Entscheidungsmöglichkeiten. Du kannst entscheiden, wie es in den nächsten Jahren, in den nächsten Tagen, im nächsten Tag weitergeht. Du entscheidest, wie sich dieser rote Lebensfaden weiter in deinem Leben spinnt. Und Gott ist derjenige, der alles von seiner Seite dazu gibt, damit dein Leben gelingen kann. Dass dein Leben das Beste ist, was du für dich selber überhaupt herausbringen kannst. Ich habe ein befreundetes Ehepaar, die sind schon etwas älter. Und als ich sie kennengelernt habe, da habe ich so auf den ersten Moment gedacht, hey, das sind so richtig innerlich heile Leute. Also Menschen, die heil sind. Kennt ihr das, wenn man so Leuten begegnet, wo man denkt, hey, die sind so, da fühlst du dich einfach wohl in deren Gegenwart. Und die strömen oder die versprühen etwas so von einfach heil sein, von rund sein in sich. Und für mich war es ernüchternd, beziehungsweise auch eigentlich vielmehr noch faszinierend, als ich sie dann kennengelernt habe mit der Zeit, als es dann herauskam, dass sie beide aus dem Hintergrund kommen mit sexuellem Missbrauch in dem Haus. Und dass sie beide eigentlich total gebrochene Biografien mitgebracht haben und schon viel, 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 viel Wegstrecke hinter sich gebracht haben, wo sie diese Heilung erst erlebt haben. Wo sie erlebt haben, dass Heilung möglich ist. Wo sie sich den Ball haben in die Hand geben lassen und Verantwortung für ihr Leben übernommen haben und heil geworden sind. Sie haben sich nicht in das Schneckenhaus zurückgezogen, sondern haben gesagt, okay, ich mache mich auf den Weg, so schmerzhaft das alles ist, so sehr ich da auch Dinge neu anschauen muss, aber ich mache mich auf den Weg. Und das ist das, was für mich so dieses Wunderbare ist, wie Gott tickt, dass er selbst in seinem Wort sagt, die, die mich lieben, denen werde ich alles zum Besten dienen lassen. Die, die mich lieben, denen werde ich alles zum Besten dienen lassen. Ich werde mir das alles Mögliche, was ich kann und an Möglichkeiten habe, werde ich hineinfließen lassen, damit dein Leben zum Besten sich entwickelt. Alle seine Möglichkeiten. Der, der diese 300 mal 300 Milliarden Sterne an den Himmel heftet. Er mit all seinen Möglichkeiten wird alles nehmen, um dein Leben dahin zu führen, dass es sich zum Besten entwickelt. Und es gibt Leute, die, wie dieses Ehepaar, die haben unsägliches Schlimmes erlebt und haben einfach Heilung Gottes erlebt. Es gibt andere Menschen, die haben ganz harmlose Sachen erlebt und sind trotzdem bitter darüber geworden. Schieben Menschen die Schuld zu und sagen, du bist schuld oder Gott, du bist schuld. Wer wollen wir sein? Menschen, die diesen roten Wollfaden genommen haben, die diesen roten Lebensfaden selbstverantwortlich weitergesponnen haben, mit Gott an unserer Seite, mit Christus in uns? Christus in uns? Worauf ich meine Gedanken ausrichte, das wächst. Womit ich mich beschäftige, das bestimmt den roten Lebensfaden in meinem Leben. Ob er nach links, rechts abdriftet. Es bestimmt das, womit ich mich beschäftige, bestimmt diesen Verlauf. Und deswegen können wir eigentlich nichts Besseres machen, als diesen Rat von Paulus zu folgen und uns mit diesen guten und ehrbaren Dingen zu befassen. Denn sie prägen mein Leben und sie werden zum roten Lebensfaden für mich. Das Gute im anderen suchen und sehen lernen. Meine Fähigkeit zur Dienerschaft, zur Demut, oder die Fähigkeit auch mal zu schweigen, wenn es gerade dran ist und nicht der Erste zu sein, der redet. Oder vielleicht ist es auch deine Rolle genau umgekehrt, den Mund aufzumachen, mal was zu sagen, Stellung zu beziehen. Oder die Fähigkeit, aufeinander zuzugehen, dem anderen nachzugehen, sich gegenseitig zu verzeihen, statt sich aus dem Weg zu gehen. Oder mich selber auf den Weg machen und Heilung für meine eigenen Wunden zuzulassen, da wo ich verletzt bin oder vom Leben gezeichnet bin. Was möchten wir, dass es in unserem Leben wächst? Und was lassen wir vielleicht dafür sein oder bei der Seite liegen, damit dieses andere überhaupt wachsen kann? Meine Frau und ich, die Sarah, wir haben probiert zur Fastenzeit alle technischen Geräte auszulassen. Also ab 20 Uhr, nicht den ganzen Tag. Aber das war schon schwer genug, liebe Leute. Das war schon schwer genug, ab 20 Uhr alle technischen Geräte auszulassen. Und es gab immer irgendwelche Gründe, warum es dann doch nochmal 10 oder 15 Minuten länger ging oder dauerte. Aber es war unheimlich schwer, mal diese Zeit freizuschaufeln von diesen technischen Geräten. Fernseher aus, Handy aus, also wir haben keinen Fernseher, aber Computer aus, Handy aus. Licht durften wir anlassen, das war okay, Geschirrspüler durften auch lassen. Aber alles, was digital, medial war, wurde ausgelassen. Und es war herausfordernd. Da wurde auf einmal Zeit frei, wo ich nicht wusste, was machen wir mit dieser Zeit auf einmal. Es ist ein bisschen überspitzt. Wir haben auch Bücher, die wir lesen. Ist nicht so schlimm. Aber trotzdem war es eine Herausforderung. Ich habe ja Zeit. Und was mache ich mit der Zeit? Weil wir argumentieren ja gern damit, dass wir sagen, wir haben keine Zeit für sowas. Oder ich würde ja gern mehr Bibel lesen oder mehr Zeit zum Beten haben oder was auch immer. Oder auch einfach Freunde mal treffen. Aber ich habe ja keine Zeit. Aber wir haben festgestellt, da wo wir ab 20 Uhr einfach nur unsere technischen Geräte ausgelassen haben, wir hatten Zeit. Unsere Kinder sind 7:30 im Bett. Wir hatten Zeit. Was mache ich mit dieser Zeit, die da frei wird auf einmal? Auf einmal ist da enorm viel Zeit frei und ich habe Zeit für, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Worauf richte ich meine Gedanken und worauf verwende ich meine Zeit, die mir Gott schenkt? Und wo geht meine Zeit einfach nur drin flöten? Der nächste Vers, Vers 9, haltet euch an die Botschaft, haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Wir haben eine so wunderbare Botschaft, die wir zu vermitteln haben. Wir haben diese krasse Botschaft, die durch Christus gebracht wurde und die ist eigentlich der Hammer. Das ist dieser Mann, der da diese 300 mal 300 Milliarden Sterne an den Himmel zettelt, der hat eine Botschaft für uns, dass unser Leben neu werden kann, dass unsere Schuld nicht unser Leben weiter prägt. Dieser Mann, der diese Sterne an den Himmel heftet, vor dem selbst der Sternenzahl klein ist, dieser Mann will, dass unser Leben gelingt. Dass dein Leben, diese mickrigen 100 Jahre maximal, vielleicht auch ein bisschen mehr, dass dieses Leben gelingt. Gottes Absicht will, dass dein Leben gelingt und dass du versöhnt mit Gott lebst. Christus ist ans Kreuz gegangen, damit deine 100, 120 Jahre versöhnt mit Gott sind. Durch und durch versöhnt mit Gott sind. Und es ist keine Botschaft, mit der wir irgendwie uns zurückziehen müssen oder in die Defensive gehen sollten, sondern es ist eine Botschaft, mit der wir in die Offensive gehen dürfen. Weil sie von diesem Gott spricht, der diese Sterne an den Himmel heftet. Die davon erzählt, dass jeder Mensch, der zu Gott umkehrt, eingeladen ist, Teil des Reiches Gottes, Teil der Familie Gottes zu werden. Eine Botschaft, die bei jedem Leben ausspricht, vielleicht habt ihr alle den Vers präsent, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Siehe, das Neue ist geworden, siehe es wie, schau hin, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, das kannst du gar nicht mehr anschauen, sondern schau hin, das Neues geworden. Oder Galater 2,20, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist. Wow. Was ist das für eine Kraft? Was ist das für ein Gott, der uns so bedingungslos liebt? Und wo wir uns nicht länger verstecken müssen, wie Adam und Eva, als sie dann fürchteten, oh, da kommt Gott. Wir müssen uns verstecken. Wir haben keinen Grund mehr. Es ist alles beiseite geräumt, wenn wir unser Leben Gott hinhalten und sagen, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade und durch dich bin ich neu. Ich bin eine neue Kreatur durch Christus. Nicht, weil ich mich angestrengt habe, auch nicht, weil ich den Katalog hier aus Philipper 4, Vers 8 und 9 aushalte und alles kann, sondern einfach, weil ich mich zu dem stelle, was ich bin. Und zu dem stelle, was mein Leben ist, was meine Vergangenheit ist. Und da gilt mir Gottes volle Gnade in vollem ganzen Ausmaß. Lebt so, Vers 9, lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Hier kommt ein weiterer Aspekt rein, den ich ganz spannend finde, dass Paulus immer wieder sagt, oder auch von seinem Vorbild redet. Er sagt, die Leute haben Paulus nicht nur reden gehört, sie haben ihn erlebt und genau darauf verweist er. Er sagt, oder er spricht von dieser Kraft eines lebendigen und anschaulichen Vorbildes. Ein Mensch, der mir vorausgeht. Ein Mensch, der mir etwas von dem vorgelebt hat, nicht nur vorgeredet oder erzählt oder verkündet hat, sondern er spricht von einem Menschen, von sich selber, der den anderen vorausgeht. Schaut auf mich, schaut auf mein Vorbild. Also jemand, den man fragen konnte und der für mich wie so ein Zugbild ist, wie ein Vorbild ist, wie so ein Zugpferd ist, was mich voranbringt. Jemand, den man fragen konnte, jemand, der schon weiter ist als man selbst, jemand, wo man sieht und abspüren kann, der ist von Jesus begeistert. Der etwas ausstrahlt, was er nicht selber ist, sondern über ihn hinausgeht. Christus. Etwas, was mich persönlich immer wieder dann herausfordert und zugleich in diese Sehnsucht bringt, diesem Mann möchte ich ähnlicher werden. So wie der mit Jesus lebt, so verbunden wie er mit Christus lebt, das finde ich vorbildlich, das hat Anzugskraft. Ich hoffe, ihr habt eine Person vielleicht in eurem Leben, wo ihr sagt, die ist so eine Person, die strahlt für mich so etwas aus. Vielleicht sind es auch Seminare, die ihr vielleicht einmal im Jahr besucht, wo ihr Leute trefft, wo ihr sagt, die sind so ein Zugpferd. Die haben so eine Zugkraft, weil sie so ein Vorbild sind im Glauben. Und Paulus nennt das als ein gutes Licht, was vorausgeht, dass es gut ist, Vorbilder im Leben zu haben. Ich weiß nicht, wen ihr als Vorbild im Leben habt, aber ich wünsche euch, dass ihr mindestens eine Person habt, wo ihr sagt, ja, der lebt mir ein Stück weit von dem was vor, was ich in der Bibel lese, was ich an Gottes Nähe in der Bibel wiederfinde. Hast du eine Person, die du kennst, wo du so fragen darfst oder die du auch bitten darfst, frag mich mal nach den und den Themen in meinem Leben oder der dich befördern darf, der dich ermutigen kann, der dir in deine Schwierigkeiten, in deine Herausforderungen, in deine Versuchung hinein immer wieder als Ermutiger und als Bruder oder Schwester zur Seite steht, der dir in allem zuallererst das Beste unterstellt. Nicht das Schlechte oder irgendwelche falschen Motive, sondern der in allem zuallererst dir das Beste unterstellt. Also wer könnte dein Vorbild oder dein Leiter sein, dein Mentor, jemand, der ein Zweierschaftspartner ist, auf Augenhöhe vielleicht auch? Mir geht dabei ein Gedanke immer nach, dass ich denke, dass wir manches versäumen, abzulegen, was Gott uns so gerne längst schon abgenommen hätte. Und ich frage mich, was was es vielleicht in mancherlei auch vielleicht Situationen auch an der Nüchternung gibt, wenn wir mal vor Gott treten und Gott uns vielleicht sagt, du bist dein ganzes Leben mit dieser Sache rumgelaufen und ich hätte sie so gern abgenommen. Wie schade wäre das? Wie schade wäre das, wenn wir mit Sachen rumlaufen, wo Gott sagt, ich bin noch am Kreuz dafür gestorben. Ich bin noch am Kreuz dafür gestorben. Warum läufst du damit rum? Und wie gut ist es da, wenn wir Menschen in unserem Leben haben, die uns besser kennen, die diesen Einblick haben, die mit mir an meinem Leben tragen, die nachfragen dürfen und nachbohren dürfen und sagen, hey, wie geht's dir an der Stelle? Hat sich da was verändert? Oder wie kann ich dir helfen? Und da hilft, denke ich, auch kein frommes Drumherumreden oder ein ich mache das mit Gott und mir alleine aus, sondern an manchen Stellen hilft es einfach, jemanden zu haben, der nachfragen darf, der sich mir zur Seite stellt und der für mich ist, durch und durch. Die Zugkraft eines Vorbildes. Wenn ihr eins mitnehmt von heute, dann ist es nicht in erster Linie, was du anschaust, wächst, sondern vielmehr diese Zugkraft eines Vorbildes. Weil wenn ich ein Vorbild habe, dann kommt automatisch diese Frage auf, womit beschäftigst du dich eigentlich? Wofür geht deine Zeit drauf? Wer ist dein Vorbild? Wer hat diese Zugkraft, Vorbild für dich zu sein? Neben Christus, der unser aller Vorbild ist, aber wer ist eine Person in deinem Leben, die Vorbild für dich sein kann oder die eine Person neben dir sein kann und mit dir läuft und mit dir geht? Wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann weiß ich gar nicht, wo ich heute stünde in mancherlei Hinsicht, ob ich überhaupt hier vorne stehen würde, wenn ich nicht Leute gehabt hätte, die an meiner Seite waren, die mich ermutigt haben oder mich auf Krisenzeiten bestätigt haben auf dem Weg, auf dem ich gehe, oder die mich korrigiert haben, die mir Fragen gestellt haben, die mir unbequem waren oder die mich bedrückt gemacht haben. Ich weiß nicht, wo ich stünde ohne diese Leute, die mir so unbequem sie an manchen Stellen auch waren, aber so fürsorglich und freundschaftlich verbunden letztendlich auch immer für mich waren. Die in allem das Beste für mich und mir auch unterstellt haben und wollten, dass ich vorankomme. Es ist ein Schatz und ich würde euch Mut machen wollen, wenn ihr so einen Schatz habt, so eine Person nicht habt, dann sucht danach. Und lasst euch nicht irritieren oder enttäuschen, sondern sucht so eine Person, die das für euch sein kann. Ich habe so ein bisschen wir sind ja als Pastoren immer wieder, treffen wir uns ja auch, und da wirst du ein bisschen auch mitbekommen, dass ihr als Gemeinde manche Herausforderungen auch aktuell habt. Und ich würde euch das wünschen, dass in all das hinein ihr auch immer wieder diese Hoffnung habt, wir schauen auf das Gute. Wir schauen auf das, was Gott vorbereitet hat, was Gott auch noch im Busch hat, was er mit euch vorhat. Und ich wünsche euch, dass in diesem gemeinsamen Ausgerichtetsein auf Christus ihr auch immer wieder neu dieses Gute miteinander findet, wo ihr segnend füreinander einstehen könnt. Wo ihr segnend euch auch einander zuwenden könnt oder auch vergebend einander zugehen könnt. Keine billige Gnade, nicht ich vergebe jetzt und spreche es aus, damit es vorbei ist, sondern dass wirklich das ein Prozess ist, wo Gott euch als ganze Gemeinde mitnimmt, wo ihr merkt, Gott ist für uns und wir sind füreinander. Und das wünsche ich euch, dass das auch wachsen darf, so in dieser ganzen Herausforderung, auch bei allen Schmerzen, die da an manchen Stellen drinstecken, Frustration, Irritation, vielleicht auch Frust gegenüber Gott oder gegen einzelne Personen. Ich wünsche euch, dass das ein Prozess ist, der euch eins macht auf Christus hin und euer Füreinander zu Christus ausgerichtet sein, zu einem Füreinander als Gemeinde wird. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du ganz Wunderbares für uns alle im Schild hast. Und dass es manchmal einfach gilt, auch still zu werden vor dir und hinzuhören, was du uns zu sagen hast. Ja, und ich bete, dass es diese Momente bei jedem Einzelnen von uns geben darf, wo du einfach mit deinem Frieden und mit deiner Art, mit deinen Worten hineinwirken darfst und zeigen darfst, wie du uns siehst, wie sehr du für uns bist, aber uns auch zeigst, wo du sagst, das ist deine Verantwortung. Es ist dieser rote Wollknäuel, der in deiner Hand liegt und du entscheidest, ob du vergeben willst oder ob du nicht vergeben willst. Jesus, ich danke, dass du vorangegangen bist. Und dass du Sinnbild aller Vergebung bist, indem du am Kreuz gestorben bist für uns. Du lebst, Jesus. Und du hast Leben freigesetzt dadurch, dass du uns vergeben hast. Und ich bete, dass wir das füreinander auch sein dürfen, dass wir Lebensbringer sein können, füreinander im guten Sinne, weil wir Menschen freilassen aus Schuld. Herr, ich bete, dass du uns da mitnimmst auf diesen Weg. Und dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht mit verschränkten Armen stehen bleiben, sondern dass du uns für deine Sache gewinnst, durch und durch, wieder und wieder neu, immer, immer und immer wieder neu uns in diesen Prozess hineinnimmst. Amen.
Lasst uns die Gelegenheit einfach nutzen, um Gott die Ehre zu geben, aber auch ein Stück weit nochmal hinzuhören. Was hat Gott dir und mir zu sagen? Was will er dir persönlich heute Morgen sagen? Und das sind vielleicht nicht 5 Sachen, sondern nur eine Sache. Aber die nimm mit und die nimm ernst. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Herr, ich bin nicht würdig, bin noch so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Herr, ich bin nicht würdig, bin noch so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Ihr, die ihr Durst habt, ihr ohne Kraft, komm zu der Quelle und taucht ein in den Lebensstrom, der den Schmerz und die Sorge vom Herzen spült, in das Meer seiner Gnade, das auch im Tiefen trägt.
Ihr, die ihr Durst habt.
Ihr, die ihr Durst habt. Ihr ohne Kraft. Kommt zu der Quelle und taucht ein in den Lebensstrom, der den Schmerz und die Sorge vom Herzen spült, in das Meer seiner Gnade, das auch im Tiefen trägt. Darum komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm. Ihr, die ihr Durst habt, ihr ohne Kraft, kommst du der Quelle und taucht ein in den Lebensstrom, der den Schmerz und die Sorgen vom Herzen spült, in das Meer seiner Gnade, das auch im Tiefen trägt. Darum komm, Geist Gottes, komm. Gottes, komm. Komm, Geist Gottes, komm. Komm, Geist Gottes, komm.
Komm, Herr Jesus.
Komm, Herr Jesus, komm. Jesus, komm, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm.
Jesus, ich danke, dass du anwesend bist, dass du in uns wohnst, Christus, du in uns. Ich danke, dass wir dich nicht erst herbeibeten müssen, sondern dass du in uns wohnst, schon längst Wohnung genommen hast, Herr. Danke für deine Gegenwart. Und danke, dass es mehr darum geht, dass wir uns dessen bewusst werden, dass du schon längst da bist, Herr.
bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Du bist gnädig, du Du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Wir erheben deinen Namen, Herr. Dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr. Dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr. Dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr. Dir sei Ehre, Ruhm und Macht. Singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König.
Time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come,
just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our heart, soul, mind and strength, we gladly choose you now. Willingly we choose. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our heart, soul, mind and strength, we gladly choose you now. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come.
Jesus, ich danke dir, dass die Anbetung nicht hier endet, sondern dass sie hier auch anfängt, Herr, zugleich, wenn wir in den Alltag hineingehen, wenn wir in diesen Sonntag hineingehen, in die nächste Woche hineingehen. Danke, dass da hinein diese Anbetung fließen soll, Herr, dass da jetzt Zeit ist zum Anbeten. In der Begegnung, wie wir einander begegnen, wie wir einander sehen, wie wir voneinander denken, wie wir übereinander reden. Da fängt Anbetung an, Herr. Da ist genauso Anbetung drin. Jesus, nimm du unser Herz und in all deiner Sanftmut, in deiner Liebe und in deiner Art, uns da richtig anzufassen, Herr. Nimm du uns und führe uns näher an dich ran, an die Art, wie du uns siehst. An die Art, wie du willst, dass wir einander sehen, Herr. Danke für deinen Segen, danke für deine Gnade und danke, dass wir segen und gnädig sein können, auch füreinander, Jesus, durch dich, weil du unser Vorbild bist. Amen.
Für den Lobpreis, für die Predigt und auch die guten Gedanken. Ich darf einladen, wer noch ein Gebet möchte oder vielleicht das eine oder andere festmachen möchte, auch heute Morgen ist die Möglichkeit hier vorne, dass man sich noch austauscht. Ich denke, Simon steht auch noch zur Verfügung und dass man für sich beten lässt. Es gibt kein Kirchencafé, aber das heißt ja nicht, dass wir uns trotzdem unterhalten können. Und ich darf einladen, dass wir uns entscheiden können, diese Woche oder überhaupt auf das zu schauen, was wir wachsen lassen wollen. Und jetzt spreche ich noch den Segen und bitte euch dazu aufzustehen.